Wenn Sie aufschlagen, 1. Samuel 20. David wurde ja von dem Propheten Samuel im Auftrag Gottes zum König gesalbt, obwohl der König noch im Amt war. Und Sie wissen, dass das die Regierenden nicht sehr schätzen, sondern dass sie das als schlimmsten Landesverrat ansehen. Und so ist doch Saul hinter dem David her gewesen. Aber David hatte eine Freundschaft mit dem Sohn des Königs, mit dem Kronprinzen Jonathan. Und da trafen sie sich noch einmal, als David auf der Flucht war, von Najoth in Rama. Er überlebte ja am Hofe Sauls. Und redet mit Jonathan noch einmal über seine Lage. Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was habe ich gesündigt vor deinem Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Jonathan aber sprach zu ihm, das sei ferne, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne es mir kundzutun. Warum sollte denn mein Vater dies vor mir verbergen? Es ist nicht so. Also, Jonathan glaubt einfach nicht, dass der David so gefährdet ist. Da antwortete David und schwor, dein Vater weiß sehr wohl, dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe. Darum dachte er, Jonathan soll das nicht wissen. Es könnte ihn bekümmern. Und jetzt kommt das Wort, über das ich heute predigen will. Wahrlich, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Im Jahre 1777 ist der Seefahrer Thomas Cook auf den Tonga-Inseln angekommen. Ist eigentlich gar nicht sonst so wichtig, nur eine Sache, die haben wir seitdem im Gebrauch, denn der Thomas Cook, der fand dort auf diesen Tonga-Inseln merkwürdige Bräuche. Da haben die Bewohner bei gewissen Gegenständen, bei gewissen Landbezirken oder auch bei Personen plötzlich eine unheimliche Furcht gehabt, da näher zu treten. Und der Thomas Cook hat genau hingehört, was die Leute immer dann rufen. Und er hat das in seinen Reisebeschreibungen niedergeschrieben. Und dieses Tonga-Wort gebrauchen sie alle ganz oft. Tabu. Das ist ein Tabu. Da darf man nicht hin. Das ist gefährlich. Das ist unheimlich. Nun haben wir ja in unserer Gesellschaft nahezu alle Tabus zerstört, zertrümmert, abgebaut und zerbrochen. Viele arbeiten ja tüchtig dran und haben da viel, viel erreicht, auch bei Dingen, die uns sehr kostbar und heilig waren. Aber ich meine immer noch, das letzte Tabu, das in unserer Gesellschaft bleibt, ist der Tod, über den will man nicht reden. Da hat man Angst davor. Da sagt man, das ist doch schlimm. Mit dem wird man nicht fertig. Und da macht man einen großen Bogen und verdrängt das und sagt, da will man nicht davon sprechen. Nun sprechen wir heute darüber. Ganz offen, natürlich, ohne Tabus. Weil es das aktuellste Thema ist. Jeder von Ihnen könnte jetzt eine Geschichte erzählen, wie im nächsten Freundeskreis jemand ganz unerwartet weggerufen wurde. Freunde waren unterwegs auf einer Wanderung, sie waren fröhlich beieinander und plötzlich kriegt da einer einen Herzinfarkt. Ist das eigentlich gut, wenn wir sagen, ganz unerwartet? Ganz unerwartet. War das wirklich nicht zu erwarten? Und Sie können jetzt alle auch andere Geschichten erzählen, vielleicht auch aus Ihrem eigenen Leben, was Sie alle schon mitgemacht haben. Da gibt es Ehepaare, dann ganz unerwartet, mein Mann, nie daran gedacht, dass so etwas kommen kann. Wir haben gerade alles vorbereitet für den Ruhestand und dann plötzlich, ganz unerwartet. Als sterbliche Menschen sollten wir uns mehr damit beschäftigen. In den Nachrichten wird uns dauernd vom Tod etwas berichtet. Wenn Sie nur die Fernsehnachrichten ein wenig sortieren in den letzten Tagen. Tote im Gazastreifen, Tote beim Hurrikan in Florida, Tote im Bürgerkrieg, wo überall noch am Himalaya die Bergsteiger, die abgestürzt sind. Man meint manchmal, es sei nur wichtig, in den Nachrichten zu berichten, wenn es Tote gegeben hat. Wir sind dauernd konfrontiert, aber kriegen offenbar das nicht hin, von all dem, was wir hören und sehen, die Brücke zu schlagen und sagen, mein Sterben, wie wird das einmal sein? Und mit jedem Tag Ihres Lebens rücken Sie ja Ihrer eigenen Sterbestunde näher. Wir müssen doch ganz realistisch dem in die Augen schauen. Deshalb habe ich diesen Abschnitt ausgewählt, weil das ganz ungewöhnlich ist. Das sind zwei dicke Freunde, junge Burschen. Beide waren lebenstüchtig, kühn und mutig. Jonathan hat ja schon manche Heldentat gemacht. Er war ein Kämpfer, ein sportlicher Mensch, ein ideenreicher Mensch. Jonathan, den kennen wir genauso. Selbst vor keiner Gefahr schreckt er zurück. Als Hirte noch hat er sogar für seine Tiere sein Leben gewagt. Ein junger Mann, an dem man seine Freude haben kann. Und nun sprechen die beiden jungen Menschen darüber, es ist eigentlich nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. So schön, dass wir so viele junge Leute haben, dass man immer eine besondere Freude am Sonntag. Sprecht ihr drüber? Seid ihr so realistisch wie David und Jonathan? Es passiert ja etwas Merkwürdiges bei Jonathan, dass er zuerst beschwichtigen will. Wir wissen genau aus den vorhergehenden Geschichten, dass Jonathan schon lang wusste, was Saul wirklich gegen David im Schilde führte. Der Speer war ja schon losgeworfen im Zorn und um ein Haar hätte er den David schon fast getroffen. David flieht ja auch. Es muss ja dem Jonathan bekannt gewesen sein, aber er will es nicht wahrhaben. Und das ist der Grund, warum wir es oft nicht fertig bringen, über Sterben zu reden. Wir wollen es nicht wahrhaben. Und das Schlimme ist ja, je näher der Tod kommt und je schlimmer einer krank ist, umso schwieriger wird es, darüber zu reden. Weil wir es dann erst recht nicht wahrhaben wollen. Und ich finde das ganz super. Wie David und Jonathan das miteinander machen, das ist eine Freundschaft, die sich sehen lassen kann, wo man miteinander auch über Sterben reden kann. Und David sieht das ganz nüchtern und sagt, ich muss damit rechnen, ich habe wenig Chancen zu überleben. Warum sagt er denn das? Weil er umso entschlossener die verbleibende Zeit seines Lebens nutzen will, und weil er umso klarer seine Lebensentscheidungen treffen will. Und darum ist es wichtig und gut, auch darüber zu reden. Heute ist bei uns eher umgekehrt. Wir schieben das noch einmal auf die Seite. Wir wollen nicht darüber reden. Man sagt, komm, das trifft uns doch alle auch als Christen, dass wir eine ganz, ganz große Scheu haben. Prüfen Sie sich mal, mit wem konnten Sie in den letzten Wochen oder Monaten über das Sterben reden? Obwohl das das Naheliegendste und das Wichtigste ist. Und das ist gut, wenn das passiert, was bei David passiert ist. Dass plötzlich einer, und selbst in jungen Jahren, aufwacht und sagt, eigentlich muss ich mir das klar machen. Für mich hängt diese ganze Überlegung ganz eng mit dem zusammen, dass ich bewusst Christ wurde. Ich bin überzeugt, gerade junge Menschen, die sagen, wozu lebe ich und was ist der Sinn meines Lebens, können das nur richtig beantworten, wenn sie sich klar machen, ich trage meinen Totenschein schon mit mir herum. Und gerade deshalb möchte ich so handeln, damit ich auch im Sterben noch gewinne und Sieger bleibe und nicht mitgerissen werde in dem großen Strom des Vergehens und Vergessens dieser Welt. Ich will noch intensiver leben, ich will bewusster leben, gerade um des Lebens willen reden wir vom Sterben. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Jetzt möchte ich das auch wieder ein wenig von verschiedenen Seiten beleuchten. Und zuerst möchte ich darüber reden, das stimmt ja wirklich. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Vor ein paar Wochen, meine Frau und ich, wir waren unterwegs in Kairo. Wir hatten ja viele dieser Projekte besucht, die wir unterstützt haben mit unserer Arbeit oder die noch mitten in der Entwicklung sind. Und da haben uns liebe Freunde von einem christlichen Druckhaus zurückgefahren. Sie hatten einen ägyptischen Fahrer. Ich weiß nicht, was der machte. Wir waren auf einer so vielbefahrenen Straße und der Verkehr in Kairo ist sowieso chaotisch. Und da ist der Fahrer einfach links über eine etwa dreispurige Straße rübergefahren, obwohl der ganze Verkehr darüber kam. In Kairo achtet man nicht so auf die Rotlichter und Grünlichter, da fährt man auch bei Grün rüber und bei Grün hält man und bei Rot fährt man. Aber es war so ein grässlicher Augenblick, wir sehen so einen Bus herfahren und der bremst und die Räder blockieren. Wir dachten, jetzt ist schon alles aus. Und Gott hat uns wunderbar herausgeführt, wir sind gesund und unverletzt und es gab keinen Unfall. Aber wir schütteln heute noch den Kopf. Es war wirklich nur ein Schritt zwischen uns und dem Tod. Sie haben doch auch so Erlebnisse in diesem Jahr gehabt. Vielleicht waren Kletterer unterwegs und sagen, da war plötzlich eine Steinlawine, wir haben gar nichts gedacht. Und wir sind unversehrt noch einmal davongekommen. Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Es ist wirklich wahr. Da haben Sie in Ihrer Kindheit Erlebnisse gehabt. Fast jeder Mensch hat so etwas, er sagt, dass ich noch lebe, ist eigentlich ein Wunder. Was war in Ihrer Kindheit alles? Was haben Sie in schweren Kriegstagen erlebt, die Älteren unter uns? Was gab es alles schon an Not bei Operationen? Und doch leben Sie, aber es ist nur ein Schritt. Um ein Haar wäre es anders gegangen. Die Bibel hat ganz super Bilder dafür. Da sagt sie zum Beispiel einmal, Miskia, wie der auf dem Sterbebett liegt. Mein Leben ist zu Ende gewoben wie ein Weber, wo das Garn am Ende ist von der Rolle. Mein Leben ist zu Ende wie das Garn auf der Weberrolle. Oder mein Leben wird abgebrochen wie ein Zelt. Kennen Sie doch vom Camping, wenn man die Heringe rausreißt und dann klappt man so, alles fertig. Sieht man gar nicht mehr, dass da ein Zelt stand. 5 Minuten weg. So ist unser Leben. Gerade noch war da jemand. Es ist doch eigentlich erschütternd, wie schnell man wieder zur Tagesordnung übergeht. Nur die Nächsten, Treuesten, Liebsten trauern noch und die anderen, die machen einfach im Geschäft weiter, wie wenn da gar nichts gewesen wäre. Und manche freuen sich vielleicht darüber, dass ein Platz frei wurde und dass ein Quälgeist weniger da ist. Der wird abgebrochen. Oder ein anderes Bild, das im Hebräerbrief steht, wie ein schmutziges Hemd man in den Wäschekorb legt. So gehen unsere Jahre, wir werden einfach auf die Seite gelegt. Jetzt rollt man zusammen und dann weg. Und unser Leben ist wirklich nur so ein Schritt zwischen uns und dem Tod. Dass junge Leute das einmal sich klar machen, das ist ja immer wieder so, dass auch in unserer nächsten Nähe das Furchtbare geschieht, was uns so arg angreift, wenn junge Menschen plötzlich ganz unerwartet weggerissen werden. Ich weiß, dass viele in unserer Gemeinde auch durch die Todesfälle, die wir hatten, unseren unvergesslichen Studentenfeier aus dem Jugendchor, der ganz plötzlich in wenigen Tagen weggerissen wurde. Was das ist, ist nur wirklich ein Schritt, eine Stufe und dann ist der Tod da. Nicht mehr und nichts anderes. In den Zeitungen lesen wir jeden Tag die vielen Todesanzeigen und wir gucken immer wieder, ob wir jemanden kennen draus. Aber das macht uns ja merkwürdigerweise gar nicht klüger oder bewusster, dass wir leben. Die jungen Menschen meinen natürlich immer wieder, so wie wir auch dachten, wenn wir mal älter sind, dann wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ich habe gestern den Test gemacht, ich habe Krankenbesuche gemacht und kam ins Krankenhaus. Da war eine 95-jährige Frau, nicht von unserer Gemeinde. Und ich sprach in allen Zimmern gern über das, was morgen, heute der Ewigkeitssonntag bedeutet. Aber der 95-jährigen Frau konnte ich nicht mehr darüber reden. Die war zu nah dran und das hätte ich zu frontal empfunden. Es ist ja eigentlich schade, dass man im Alter, obwohl man direkt vor den Toren der Ewigkeit steht und dann es wahr wird, es ist nur ein Schritt, man gar nicht mehr drüber reden kann. Wer es nicht in Jugendjahren festmacht, wird später sein Sterben auch nicht bewältigen können. Und je älter man wird, da wird nur das immer schlimmer, dass die Zeit viel schneller dahin fliegt. Ein Kind
kann die eine Woche vor Weihnachten kaum erwarten. Die hört gar nicht mehr auf, die Woche. Und bei uns, was? Schon wieder eine Woche vorbei? Schon wieder Weihnachten? Geht ja wahnsinnig schnell. Und da sitzen wir oft bei unserer Arbeit und wenn wir den Druck im Nacken spüren und dann schaffen wir und dann gucken wir auf unsere Uhr und sagen, ist die kaputt? Was hat die? Das spinnt ja. 4 Stunden sind vorbei, das kann doch nicht sein. Ich habe mich doch erst gerade hingesetzt. Wir merken auf einmal, wie die Zeit wie im Flug vorübergeht. Und das Leben wird immer schneller und immer schneller. Und es ist nur eine Stufe zwischen mir und dem Tod. Warum hat denn David in dieser Stunde mit Jonathan plötzlich drüber gesprochen? Es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Ich bin überzeugt, dass auch David sehr von der Angst erfüllt war. Er war ja ein großer Glaubensmensch, aber niemand, der im Glauben steht, ist ganz frei davon, dass ihn die, ich nenne es mal, kreatürliche Angst umfängt und dass er mit hineingezogen wird. Das Sterben ist uns immer unheimlich und schwer. Neuland und all das, was uns wichtig war, wird uns weggerissen. Und in diesem Augenblick, da braucht man einen Seelsorger. Einen Freund, der einem hilft. Und darum ist so gut, dass wir untereinander immer wieder auch im persönlichen Gespräch uns das klar machen. Nur ein Schritt. Und jedes Mal, wenn wir uns abends zu Bett legen, wo wache ich auf? Hier in dieser Welt oder in der Welt drüben? Dass wir unser Leben ordnen und bereit sind. Auch als Kind hat mich das sehr berührt, wenn die Mutter mit uns am Abend noch das Lied sang, Hirte deiner Schafe, wo dann der eine Vers heißt, den hat man dann natürlich nicht gesungen, aber den haben wir bald auch im Gesangbuch gefunden. Und er hat mich merkwürdig berührt, wie wenn ich mein Bette heut zum Grabe hätte. Dass ich mir bewusst mache, nicht das ist der gefährlichste Platz, dass ich irgendwo in einem Auto ums Leben komme. Die meisten Menschen sind bis jetzt im Bett gestorben. Das scheint doch noch der gefährlichste Platz zu sein, versterben. Es ist nur eine Handbreit. Es ist nur eine ganz kleine Schwelle zwischen mir und dem Tod. Und ich will mich darauf rüsten, bereit machen, so wie jetzt die Autos an uns vorbeihupen. Meist ist ja die Panik erst groß, wenn man einen Toten findet. Und dann wird das große Aufgebot des Notarztes noch einmal in Bewegung gesetzt, weil wir mit dem Sterben immer fertig werden. Ob wir wirklich glauben, das zeigt sich nicht an flotten Sprüchen, auch nicht an schmetternden Bekenntnissen, die wir sprechen, sondern ob wir wirklich, wenn es zum Sterben geht, einen Herrn haben, in dessen Hände wir unser Leben legen können. Und wo wir gewiss wissen, es geht zum Leben, nicht zum Sterben. Und wir wissen, dass er bei uns ist, auch im finsteren Tal. Jetzt möchte ich es aber noch von der anderen Seite beleuchten. Es ist nur ein Schritt zwischen uns und dem Tod. Darum wollen wir die Zeit richtig nützen. Gerade weil wir noch nicht im Sterben sind. Weil uns noch eine Zeit bleibt. Wie lang? Wir wissen es nicht. Aber Hauptsache, wir leben heute, dieser Tag, der kommende Tag, die kommende Woche, ist doch uns eine neu geschenkte Zeit. Und jede Stunde unseres Lebens bekommt ein besonderes Gewicht, dass Gott sagt, du hast noch eine Aufgabe. Und wenn einer mit 97 Jahren im Altenheim lebt, Gott setzt ihn noch zu wichtigen Aufgaben an diesen Platz, in dieser Umgebung. Und es darf jeder wissen, solange er in dieser Welt lebt, mein Leben ist kostbar und wichtig, ich darf etwas wirken. Nicht, dass Sie das sicher träumen, ich möchte möglichst lange leben. Das ist so ein komischer Wunschtraum in der Gesellschaft, dass die Medizin uns noch bis zum Jahr 120 als Lebensalter durchleben kann. Grausamer Gedanke. Ich wünsche Ihnen nicht, dass Sie 95 werden. Furchtbar. Ich kenne kaum Menschen, die nicht furchtbar dran leiden. Sondern ich will doch heute mein Leben ganz intensiv nutzen. Und was ist denn das? Wenn Sie einmal sterben, es wäre furchtbar, da wäre niemand, der viel verloren hätte an Ihnen. Verstehen Sie? Jetzt meinen Sie auf einmal, das ist wichtig, dass ich in das Leben anderer hinein investiere. Nicht, was ich für mich lebe, sondern was ich anderen mitgebe. Was ist das wunderbar, wenn später einmal Menschen sagen, der hat mir in meinem Leben geholfen, dass ich damals an einer Weichenstellung die richtige Entscheidung traf. Und jetzt ringen Sie doch mit Gott darüber, wenn Sie sagen, was ist mein Lebenssinn? Zeig mir, wem ich dienen darf. Und ich bin überzeugt, es sind oft ganz einfache, alltägliche Beziehungen. Die Treue im Kleinen, die Gott von Ihnen haben will. Und Sie dürfen dort heute etwas Großes wirken. In der Familie, im Bekanntenkreis, unter Freunden. Ist doch gar nicht so wichtig im Licht der Ewigkeit, welche Karriere Sie gemacht haben, welchen Ruhm Sie erreicht haben, sondern ob Sie in Menschen etwas investiert haben. Und da gehört es mit dazu, ob Sie anderen Menschen die Augen für die Ewigkeit Gottes öffnen konnten, ob Sie für die Nähe Gottes etwas bewirkt haben. Und da darf unser Leben viel und bleibende Frucht wirken. Frucht wirken, das ist ganz wunderschön. Sie wissen ja, dass ich so glücklich verheiratet bin. Und es hat mir in meiner Ehe sehr viel bewirkt. Ich habe das immer wieder auch den Brautpaaren erzählt, dass meine Frau schon als Kind mehrfach in der Nähe des Todes lebte, mit Diphtherie in der Tübinger Uniklinik, als die Ärzte schon den Eltern damals sagten, sie sollten Abschied nehmen von dem Kind. Und dann kam viel TB und was weiß ich, Nierenschrumpfung. Und dann auf einmal gemerkt, da hast du einen Menschen, warum hat denn Gott nochmal zum Leben erweckt? Dass ich ihn habe, ja, das kann ich gar nicht verstehen. Sondern jetzt ist doch wichtig, wie kann ich mithelfen, dass dieser Mensch, dem Gott das Leben gegeben hat, sich in seinen Gaben entfalten kann. Und wenn Sie auf einmal das so sehen, und ich rede jetzt mit den Ehepaaren, auch dort, wo Spannungen sind, dass Sie das wissen. Jeder Tag ist doch nicht dazu da, dass wir uns reiben und aufeinander rumhacken. Sondern wie können wir einander so leben, dass Frucht daraus entsteht? Wie kann ich dem anderen zurechthelfen? Ihn ergänzen, so wie man es einmal versprochen hat. Und so möchte ich doch mein Leben nützen, solange wir einander haben. Das kommt dann später, dass wir sagen, damals waren wir noch beieinander. Aber heute ist doch die Zeit, wo ich ins Leben blicken darf und wo ich dienen darf und wo mein Leben gebraucht wird für ganz wichtige Aufgaben. Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit, du Schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Gerade jetzt Wichtiges und Unwichtiges ordnen. Was ist wichtig? Und das ist das Allerwichtigste. Fragen, was will Gott heute? Viel, was uns erfüllt, will Gott nicht. Aber dass wir das Wenige tun und Frucht bringen, bleibende Frucht, die in der Ewigkeit noch Bedeutung hat. Also darum, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod, darum nutzt die Zeit und die Stunde. Aber jetzt das Letzte, es ist auch so, nur ein Schritt zwischen uns und dem Tod, jetzt darf ich drüber blicken. Es ist nur ein Schritt, es ist nur, so kommt mir es manchmal vor, wie eine Papierwand für glaubende Christen, wo man hindurchgeht. Dass es bei Christen plötzlich so wird, der Tod verliert seine Schrecken und es ist wie ein Schlafen, ein Hinübergehen, wie die Träumenden. Ich darf hinübergehen, gerade dort auf unserer Reise in Ägypten ist uns das so eindrücklich bewusst geworden, wie die Ägypter eigentlich immer nur versuchten, den Tod zu bewältigen. Ihr ganzes Leben war nur ein Leben zum Tod. Und ihre Träume und Mythen, die sie da verkündet haben, das war ja so kindische Fantasie vom Weiterleben mit all den vergänglichen Gütern, mit all dem Gold, den ein Tutanchamun auf seinem Grab noch festhalten ließ. Das war's ja nicht. Und wir brauchen all das nicht. Wir brauchen auch keine 6 Millionen Tonnen Steine, die man zur Pyramide über einem Grab zusammenschichtet. Wir Christen können das ganz einfach machen. Wir legen einen Menschen ins Grab und gehen wieder vom Grab weg und haben doch eine große Hoffnung, eine Zuversicht. Mir gefällt das immer wieder auf den Flughäfen. Das ist ja schon ein Unternehmen, wenn so ein großer Riesenvogel mit all seinen technischen Apparaturen in die Luft sich erhebt und dann der Flugkapitän mit seinem ersten Offizier nochmal alle Instrumente prüft, bevor er in die Luft geht. Das ist ein Risiko, wenn plötzlich mitten über dem Atlantik er kein Benzin mehr hat oder hat er keine Tankstelle mehr. Oder was soll er denn tun oder irgendeinen Schaden, das muss ja vorher fest sein. Und das ist das Allerletzte. Da steht außen noch ein Mechaniker, das ist der, der nachher die Bremsklötze an den Rädern wegzieht. Und er guckt nochmal, wenn diese Motoren aufheulen in Volldampf nochmal, ob alles in Ordnung ist. Und was macht er dann? Er gibt ein Zeichen mit beiden Händen und dann kommt ready for take-off. Das muss ein Christenmotto werden. Ich bin fertig zum Abflug. Nicht? So wollen wir bereit sein, ready for take-off. Dass wir unser Leben täglich so in Ordnung haben. Sie heute Abend sich ins Bett legen und sagen, ready for takeoff. Ich bin bereit, wenn der Herr mich ruft, versöhnt, Dinge geklärt, Aussprachen gesucht, meine persönlichen Dinge in Ordnung gebracht. Natürlich ist das auch beim Abflug so, dass das immer ein Stück emotionaler Schmerz ist. In den Flughäfen, da wird auch schluchzend geheult, das darf man ja auch. Wir sind ja Menschen und haben unser Fleisch und Blut. Aber dass man doch die Spannung hat und sagt, jetzt geht's los, jetzt brechen wir auf das große Ziel, und das ist immer wieder schön. Jetzt steht das Neue vor uns, das wir erwarten. Und da hat uns Jesus so große Zusagen gegeben. Nicht, dass wir das mit unserem engen Begreifen überhaupt erfassen können, was uns in der neuen Welt auch wirklich drüben begegnen wird. Es wird so unfassbar vollkommen und schön sein, von der göttlichen Herrlichkeit durchstrahlt. Da gibt es ja wunderbare Lieder und gerade auch die herrlichen Bibelaussagen. Da wird unser Mund voll Lachen sein, unsere Zunge voll Rühmens. Dann wird uns Gott abwischen, die Tränen von unseren Augen. Da wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Wie wird das sein, wenn ich da hinübergehen darf? Jetzt ist nur wichtig, dass ich bereit bin. Dass ich wirklich bereit bin, auch was kommen mag. Dass ich heute mein Leben schon im Licht der Ewigkeit lebe. Ganz bereit, alles geordnet habe. Und dass ich heute mein sterbliches Leben schon so fülle mit göttlichen Dingen. Das meint doch die Bibel, wenn wir uns heiligen. Nicht, dass wir uns da verkrampfen. Lass doch die Vergebung Jesu jetzt drüber gebreitet sein. Macht einen reinen Tisch. Und dann nur noch ready for takeoff, Vorfreude auf die Ewigkeit. Wie wird das sein? Das Schönste kommt noch und die große Beförderung steht vor uns. Es ist jetzt über 100 Jahre her. Da war hier in Stuttgart ein Junge mit 13 Jahren, das war mein Großvater, in ganz ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater war Bürodiener in der Stuttgarter Zuckerfabrik, aber der starb schon früh und da hat man Mühe gehabt, wie die Mutter mit Putzen dann alles Geld verdiente. Und der junge Mann, so hat es mir mein Großvater oft erzählt, war dann hier im Stuttgarter CVJM. Und da wurde einmal eine Ansprache gehalten, eines englischen Heilsarmee-Mannes. Ich vermute immer, dass es William Booth war bei seinem Besuch in Stuttgart. Und da hat er über dieses Wort gesprochen. Und das hat meinen Großvater so bewegt, mit 13 Jahren, dass er sein Leben ganz Jesus weihte. Ich habe meinen Großvater immer gekannt als einen Geschäftsmann, einen tüchtigen Geschäftsmann, einen treuen Geschäftsmann, der so stolz war, dass er schon als junger Mann bei Zahn und Nopper die Buchführung anvertraut bekam und dass er so verlässlich in den Dingen dieser Welt war. Aber das war das Wichtigste, dass er als junger Mensch begriffen hat, es ist nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Und ich wünsche mir, das ist auch für viele heute, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt, da habe ich es festgemacht, da habe ich es noch einmal klar gemacht, so dass ich es bis zu meiner Stunde, wo der Herr mich heimholt, nicht vergessen kann. Ready for take off. Amen.